Gartenradio, mitten im Grünen.
So langsam geht die Natur in die Herbstruhe und da fällt viel Material im Garten an, das ich zum Mulchen verwenden kann, also Laub zum Beispiel, Heckenschnitt oder auch noch Gras. Aber es gibt natürlich noch viel mehr Materialien, mit denen ich mulchen kann. Mit dem so beliebten Rindenmulch zum Beispiel, aber auch mit Chinaschilf, mit Pappe, mit Sägespänen oder mit Stroh, sogar mit Kies. Und wir gucken heute mal drauf, was bringt das Mulchen jetzt im Herbst? Worin unterscheidet es sich vom Mulchen in der warmen Jahreszeit? Lohnt es sich überhaupt, Mulch zu kaufen oder reicht das, was ich sowieso im Garten finde? All diese Fragen klären wir heute mit Gärtnermeisterin Dagmar Hauke hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei in Köln. Hallo Dagmar.
Hallo.
Ja, in der Natur, wenn man sich umguckt, liegt immer ganz viel rum auf dem Boden. Heißt das, Mulchen ist eigentlich die natürlichste Sache in der Welt?
Mulchen gehört auf jeden Fall dazu, zur Natur. Die Frage ist, wenn wir sagen Mulchen, dann meinen wir ja meistens einen Werkstoff oder eine Bodenbedeckung, die einheitlich ist, sodass erkannt wird, das ist Absicht. In der Natur ist es eher so gestreut alles durcheinander und gefühlt durcheinander, aber hat auch vielleicht seine Ordnung und ist auf jeden Fall wichtig für den Boden, dass der Boden bedeckt ist.
Was kann ich denn generell mit Mulchen erreichen?
Mit Mulchen kann man ganz viel erreichen. Also der erste Grund, der mir als erstes einfällt, den man einfach im Garten gerne hat, ist natürlich, dass man versucht, Beikräuter nicht durchkommen zu lassen und die Pflanzen, die man gepflanzt hat oder die man sich im Garten wünscht, einfach zu fördern, sodass der Konkurrenzdruck durch die Beikräuter, die Nahrungs- oder Wasserkonkurrenz, unterdrückt wird. Das ist das Erste, dass man den Boden bedeckt und es dunkel ist und dadurch weniger Beikräuter keimen oder aufwachsen. Dann das Nächste ist, dass Wasser gehalten wird. Also je nachdem, welcher Mulch es ist, wenn es ein schön lockerer Mulch ist, dann hat man ja luftige Zwischenräume auch dazwischen. Da ist es einerseits, dass es für den Boden gut ist, dass es luftiger wird. Andererseits eben auch, dass dieses schwammige Gewebe zum Teil Wasser aufnehmen kann und nur langsam abgibt und nicht oberflächlich abfließt. Dann auch eine Nährstoffverfügbarkeit, eine Auflockerung des Bodens oder eben auch durch Lüftung, durch die Lockerheit des Substrats. Dann ist es eine Erwärmung, die man erreichen kann. Auch im Herbst kann man damit auch zum Teil Ernten verlängern beim Gemüse oder vielleicht auch bei Stauden, einfach länger dafür sorgen, dass die noch nicht sich einziehen.
Brauchen die Pflanzen das überhaupt?
Die Pflanzen bräuchten die Wärme wahrscheinlich nicht, wenn es angepasste Stauden sind. Nun gibt es viele Stauden oder auch Gehölze, die mittlerweile als hier heimisch gelten, denen aber diese wurzelbedeckende Mulchschicht zusätzlich ein bisschen Schutz gibt. Man denke da an den immerwährenden Bambus, eine Feige oder ein Wein oder eigentlich auch die Klematis mag eine Dauermulchschicht. Das hilft denen schon zusätzlich. Hat natürlich auch was mit dieser dauernden Feuchte zu tun, dass es einfach nicht austrocknet. Oft sind ja Kälteschäden auch Austrocknungsschäden und die Mulchschicht verhindert natürlich dieses Austrocknen sehr gut. Ja, Temperaturschwankungen werden besser ausgeglichen durch Mulchmaterial. Also es erhitzt sich nicht so schnell oder es kühlt auch nicht so schnell ab. Da könnte man zum Beispiel auch falsch mulchen, indem man auf dem gefrorenen Boden den Mulch ausbringt. Dann hält man die Kälte eigentlich im Boden, weil das wie so eine Isolierschicht wirkt.
Wird denn das Mulchen generell im Klimawandel wichtiger?
Ja, der Klimawandel zeigt sich ja darin, dass es einfach Extremwetterlagen gibt. Also man hat längere Trockenphasen, man hat heftigere Trockenphasen, man hat größere Niederschlagsmengen, die dann oberflächlich abfließen oder die Pflanze einfach auch unter Wasser setzen über längere Zeit. Und so eine Mulchschicht kann schon dazu beitragen, dass einfach das Ganze so ein bisschen abgepuffert wird. Den Klimawandel ausgleichen kann sowas nicht, aber es ist eine Maßnahme, um einfach weniger zu gießen, eine bessere Bodenstruktur zu haben, sodass, wenn Regen kommt, der Regen auch wirklich dann in den Boden eindringen kann. Und die feinkrümelige Struktur, die auch durch einen zusätzlichen Humusanteil, der vielleicht sich sogar aus dem Mulchmaterial bildet, die fördert natürlich auch, dass es besser abgepuffert wird. Also dass quasi solche Schwankungen von der Pflanze leichter zu ertragen sind.
Und jetzt im Herbst, ist das eine gute Zeit zum Mulchen?
Im Herbst ist eine gute Zeit zum Mulchen. Abgesehen davon, dass jetzt im Herbst Grasschnitt fällt jetzt nicht mehr so viel an. Das ist eher sowas, was man übers Jahr macht. Aber man schneidet ja jetzt tendenziell die Hecken zurück oder auch Bäume. Und die kann man natürlich wunderbar dafür nutzen, dass man dann gleich daraus Häcksel bereitet und dieses Häcksel entweder dann ankompostiert oder direkt ausbringt. Und außerdem hat man jetzt so ein bisschen einen klaren Überblick. Man schneidet vielleicht schon einzelne Sachen zurück oder man sieht schon, da kommt sehr viel Beikraut hoch. Da will ich eigentlich ein bisschen mehr Struktur haben auf dem Beet. Außerdem hat man jetzt nicht so viel zu tun. Man hat nicht mehr so viel zu ernten und man hat nicht mehr so viel zu wässern. Man hat jetzt Zeit dafür.
Wo bringe ich denn den Mulch aus?
Also unter die Bäume das grobe, frische Häcksel und an die Stauden oder aufs Beet eher das schon kompostierte, angerottete Material.
Auf den Rasen werfen wir nichts.
Der Rasen muss sogar freigehalten werden. Es gibt ja auch die Möglichkeit, mit Laub zu mulchen. Aber wenn das Laub auf dem Rasen liegen bleibt, dann stirbt das Gras darunter ab. Also eine Mulchschicht soll ja quasi es dunkel machen und einfach die Photosyntheseleistung der aufkeimenden Kräuter oder Gräser mindern und das schadet dem Rasen. Man kriegt dann helle Flecken im Rasen. Deshalb sollte man auch die Laubschicht jetzt im Herbst dann auch entfernen vom Rasen.
Mulcht man eigentlich Hochbeete?
Hochbeete kann man sehr gut mulchen, kann man eben auch zum Humusaufbau in diesen Hochbeeten dann zu beitragen.
Was kommt da drauf?
Entweder man könnte eine dünne Schicht Laub aufbringen, man könnte auch angerotteten Häcksel aufbringen, den klassischen Mulch, den man so zu kaufen kriegt, auch in Säcken. Das ist ja meistens Häcksel oder Rindenhäcksel, der aber ankompostiert ist oder angerottet ist. Man kann aber auch Grasschnitt drauf ausbringen. Wichtig ist, beim Grasschnitt, der darf nicht zu fein sein, es darf darauf nicht schimmeln. Also wenn es schimmelt, dann kommt halt keine Luft mehr in den Boden und das würde die ganze Sache verzögern mit der Umsetzung der Nährstoffe und das wäre schädlich. Also von dem her einfach lockeres Material. Also es gibt auch die Möglichkeit, wenn man Pflanzen noch auf dem Hochbeet stehen hat über den Winter und die aber vor Beikräutern schützen will, dann kann man natürlich auch eine Filzmatte drumherum legen oder man kann sogar Muschelkalk drumherum tun, wobei Muschelkalk natürlich auch Kalk einbringt, weil es sich dann irgendwann zersetzt. Aber theoretisch möglich ist alles und das Hochbeet gilt eigentlich wie ein normales Beet.
Dann kann ich ja außerdem noch Mulch kaufen. Und ich war jetzt gerade hier auch wieder Zeugin, dass eine Kundin gesagt hat, wo steht denn hier der Rindenmulch? Also Rindenmulch ist eigentlich so das, womit ganz viele Leute mulchen. Und da hast du auch hier einiges an Rindenmulch mitgebracht. Was ist denn das alles?
Ja, das sind verschiedene Größen von den Stücken. Also man kann entweder ganz fein kaufen, dann ist es quasi wie ein Beistoff in der Erde.
Das hier der ist so ganz krümelig und der ist auch ganz dunkel.
Ja, es nennt sich zum Teil auch dann Humus, aber es ist dann zersetzt mit ein bisschen Schwarztor vielleicht auch noch dabei. Sowas nimmt man gerne zum Abdecken oder Mulchen von Gräbern. Hat aber den Nachteil, dass erstens wieder Torf drin ist. Und dann auch noch der Schwarztorf, der eigentlich für den Bodenaufbau gar nicht so sinnvoll ist, kann man meiner Meinung nach die Finger von lassen. Dann gibt es den ganz feinen 2 bis 8 mm Rindenhäcksel. Dann gibt es den teilweise in diesem etwas rötlichen Ton. Das ist aus Pinienrinde, kommt nicht von hier, aber gibt diesen rötlichen Touch. Den gibt es halt sowohl in kleinkrümelig wie eben auch in größer krümelig. Ist eben so ein bisschen gleichmäßiger und nicht ganz so schwarz, wenn er nass wird. Und das ist eigentlich mehr so ein Material, was sehr grob ist, was aber dadurch sehr luftig ist und was, wenn man jetzt zum Beispiel im Garten auch einen Mulchweg legen möchte oder so einen kleinen Trampelpfad zum Kompost oder so, dann kann man das sehr schön mit diesem sehr groben Material auslegen. Das hält lange, bis es dann wirklich auch vernässt und irgendwann wieder ausgebessert werden muss, nach einem halben Jahr bis einem Jahr, je nachdem nach Regenmenge oder auch nach Nässe des Untergrunds. Aber damit kann man sich zum Beispiel auch Wege legen. Häufig sind die auch in so Wald-Barfußpfaden oder sonst wie verwandt, weil es einfach so ein Waldgefühl unter dem Fuß gibt. Ja, und dazwischen gibt es dann alle möglichen Größen, die aus verschiedenen Rinden gemacht werden. Rinden sind halt die Abfallprodukte bei der Holzwirtschaft und deshalb kriegt man die halt billiger zu kaufen. Und wenn die dann angerottet sind, dann sind die eben so schwarz und faserig und sind so ein bisschen, gehen die schon über in Erdigkeit. Und das ist so
ein bisschen halb verdaut aus.
Ja, genau. Die sind so ein bisschen halb verdaut, aber dadurch sind sie eben auch für alle Lebewesen sehr gut annehmbar und umsetzbar. Die Vögel suchen sehr gerne in diesen Mulchschichten dann auch nach Nahrung. Das sollte man bedenken. Also die ziehen einem das schon mal auf den Weg. Ja, dadurch wird die Mulchschicht einerseits weniger, verteilt sich etwas, aber gleichzeitig ist es natürlich auch Nahrungsraum für Würmer und Käfer und Pilze und Kleinstorganismen.
Wie sinnvoll ist denn dieser Rindenmulch? Der ist bei den Hobbygärtnern und Gärtnerinnen die Nummer 1 dazu recht? Oder was hast du als Gärtnerin dazu?
Wir verwenden das natürlich auch großflächig in Parkanlagen. Für den kleinen Bereich im Garten ist es ganz schön für den Vorgarten. Es sieht einfach sehr ordentlich aus. Es versauert den Boden etwas, weil in allen Holzstoffen natürlich Huminsäuren drin sind und Gerbsäuren drin sind. Man sollte bedenken, dass Nährstoffe festgelegt werden. Also das Verhältnis von Kohlenstoff zu Stickstoff ist in diesem Häcksel relativ zugunsten des Kohlenstoffs. Also es ist zu wenig Stickstoff da und die Bodenorganismen, die da sind, die werden damit gebunden, dass sie quasi das mühsam abbauen. Also deshalb gibt es auch oft die Empfehlung, dass man unter so einer Mulchschicht eventuell nochmal düngt. Das würde man im Winter oder im Herbst aber nicht machen, weil dann natürlich das Ganze ausgeschwemmt wird bei den Herbst- und Winterniederschlägen.
Oder Hornspäne reinmischt,
genau,
habe ich gelesen.
Hornspäne, weil sie sich langsam umsetzen. Genau. Und je nachdem, wenn man dann mitten im Jahr ist, dann würde man auch ein Hornmehl oder eben einen feineren, schnelleren sich auflösenden organischen Dünger drunter machen. Manchmal soll man auch kalken, je nach Boden. Das muss man bedenken. Man kann nicht immer wieder Häcksel ausbringen. Das entzieht den Pflanzen auch Nährstoffe, weil einfach dann Organismen alle damit damit beschäftigt sind, diesen Häcksel umzusetzen und nichts mehr freisetzen können, was die Wurzeln aufnehmen können. Also von dem her ist das auch eine Festlegung von Nährstoffen ein bisschen.
Es gibt ja Menschen, die mulchen jedes Jahr nach oder das eigentlich dann mit Rindenmulch.
Das kann man machen, man muss aber bedenken, dass dann die Pflanze, die vielleicht ja geschützt werden soll eigentlich, dass der auch Nährstoffe vorenthalten werden.
Und spielt es denn eine Rolle, was für eine Borke das ist? Wir haben ja diese Pinienrinde, wirkt die anders als die Rinde von einer Buche-Eiche, was wir so hier regional haben?
Also grundsätzlich nicht. Und oft kriegt man ja auch wirklich nur Rindenmulch. Da ist es jetzt nicht Pinie oder Eiche, sondern das ist dann eine Mischform. Natürlich wäre regional sinnvoller, weil man dann wirklich auch die kurzen Transportwege hat, die wenigen Energieverbrauchswege dann. Es gibt wahrscheinlich, das weiß ich noch nicht mal genau bei der Eiche, aber da gibt es wahrscheinlich dann auch, dass die erhöhten Gerbsäuren hat. Das hat sie ja im Laub auch. Deshalb soll man ja auch Eichenlaub länger kompostieren, bevor man es einsetzt. Oder eben nur bei Spezialkulturen, weil die wirklich so viel Gerbsäuren haben, dass viele Pflanzen daran Schaden nehmen.
Aber wenn ich einen Sack Rindenmulch kaufe,
weiß man nicht, was drin ist. Genau, dann ist eine Mischform drin. Also im Endeffekt, Rindenmulch ist Rindenmulch, das kann alles sein.
Also was, kann auch eine Eiche sein, die meinen Pflanzen gar nicht gut tut.
Ja, ist es seltener, weil Eichenwelten geschlagen werden. Also es ist in der Regel auch oft Nadelgehölze, aber da kann alles drin sein.
Kann man am Preis erkennen, ob man da einen guten oder einen schlechten Rindenmulch hat?
Man sieht es eigentlich, wenn man den Sack aufmacht am ehesten. Also im Sinne von, ist er schon verschlemmt. Also es sollte auch nicht so sein, dass er schon im Sack fault. Am besten für einen Mulch geeignet ist was Grobstrukturen hat und sich langsam zersetzt, aber auch vielleicht Feinstrukturen. Also quasi was dauerhaft ist, was aber eine gute Durchlüftung des Bodens auch gibt. Also richtig erkennen, ob da jetzt Schwermetall oder sonst was drin ist, gibt es nicht. Es gibt allerdings Gütesiegel oder es gibt Kontrollen, das gibt es bei Mulchen. Aber das muss dem Kunden auf der Packung nicht unbedingt ins Auge springen.
Wie hoch soll er denn sein, damit er was nützt?
Da gibt es auch unterschiedliche Angaben. Wir arbeiten auch mit Gartenarchitekten zusammen, die fordern, dass es 5 cm hoch ist. Das ist schon sehr hoch. Also wir sagen eigentlich immer, 2 cm ist Minimum, weil dann wirklich bodendicht ist, sodass wirklich nichts mehr durchkommt. Außer vielleicht ein Sauerampfer oder vielleicht auch ein Baumschossling, die kommen durch, weil die einfach tiefe Wurzeln haben und weil die sich durchsetzen und den Mulch zur Seite drängen. Aber Gräser oder andere Formen von Beikräutern, die haben halt keine Chance durchzukommen, deshalb mindestens 2 cm. 5 ist schon sehr hoch und gerade wenn man um Stauden oder um schwächere Pflanzen drumherum mulcht, dann kann das auch schon mal sehr heftig abdecken, bis hin zum Vergammeln oder Verfaulen der Pflanzen führen, einfach das Bodenklima schlecht ist, weil die Pflanze einfach ja unter Druck steht, wenn dann verrottenes Holz um sie herum liegt. Bei Stauden ist sowieso, glaube ich, bekannt, dass durch Holzhäcksel kann es passieren, dass der hohe Mangananteil quasi das Eisen im Boden festigt und die kriegen dann Aufhellungen in den Blättern, also sogenannte Eisenchlorosen, und das ist halt auch nicht gewünscht, also deshalb von dem her Holzhäcksel und Stauden passt auch nicht so gut zusammen, wenn nicht angerottet.
Mulchst du selber mit Rindenmulch?
Nur Sachen, die tatsächlich versauern sollen. Meine Blaubeeren würde ich damit mulchen, meine Preiselbeeren manchmal auch, aber dann wird erst tatsächlich darunter auch mein eigener Kompost verwandt, dann kommt es an Beerenobst dran. Aber dann weiß ich eigentlich, dass es noch kurz vorm neutralen Bereich ist. Alles, was versauert, darf bei mir auch Rindenmulch bekommen. Aber alles andere, Stauden und Gemüseflächen oder so, würde ich eher mit einem guten Kompost mulchen und dann mit Laub vielleicht noch aufwerten. Dann haben wir natürlich noch was nicht da reingehört, ne?
Das ist Löwenzahn, noch grün, mit seiner langen Wurzel.
Genau. Wenn man Mulch ausbringt, dann sollte man dafür sorgen, dass unter dem Mulch tatsächlich Beikräuter, die eine lange eigene Pfahlwurzel haben, wie eben der Löwenzahn oder der Sauerampfer, Disteln zum Teil auch, dass die tatsächlich mit Wurzel entfernt werden, weil die können den Mulch schon durchstoßen. Die sind sehr lang, diese Wurzeln, sehr fleischig. Das heißt, die haben auch Vorräte, wenn es nicht sofort klappt, ans Licht zu kommen, dann können die auch 1-2 Wochen aushalten, bis tatsächlich ein Vogel den Mulch ein bisschen ausgedünnt hat oder der Regen einfach ein bisschen was abgespült hat. Also wichtig ist, unter dem Mulchschicht muss wirklich für Beikräuterfreiheit gesorgt sein. Sehr gerne in den Mulch rein geht auch schon mal hier dieses Gras, die Quecke, die gruseligen, langen, laufenden Wurzeln hat und sich dann immer weiter fortbreitet. Kann man aber sehr einfach aus dem Häcksel auch entfernen. Das ist anders als jetzt im Lehmboden oder so, wo man den Queckenwurzeln einzeln hinterher suchen muss. Aus dem Häcksel kann man die sehr leicht rausziehen. Die wird sich da reinwuseln in den Häcksel, aber erst wenn die Schicht dünner geworden ist. Und die lässt sich dann sehr leicht entfernen. Wenn man Holzhäcksel benutzt, dann sollte man darauf achten, dass es vom gesunden Holz ist.
Ach, da ist jetzt so ein Ästchen, das ist voller Pilze.
Genau, da ist Rotpustel und Weißpusteln. Also da sind so kleine, stecknadelkopfgroße Pilzsporen, Behälter, die aus dem Holz rauskommen und die dann wieder sporulieren und wieder halt neuen Pilzinfektionen bewirken. Sind sehr gerne an altem Johannisbeerholz, aber auch an anderem Holz. Das ist halt ein holzzersetzender Pilz, der aber leider auch auf gesundes Holz überspringen kann. Und deshalb darf der natürlich nicht im Holzhäcksel jetzt mit verwandt werden. Also krankes Holz, was man im Garten abschneidet, gehört tatsächlich in der Komposttonne entsorgt. Also auch Baumpilze.
Oh ja, hier ist, ne? Also das ist quasi
dicker Zunderschwamm. Aber auch Krebs. Wenn jetzt gerade an Obstgehölzen die Rinde aufplatzt und sich so wie Geschwüre da drum bilden und das so wirklich wie aufquellend ist, dann ist das ein Baumkrebs. Der muss natürlich auch aus dem Garten entfernt werden, weil der sonst infizieren könnte, wenn der sporuliert. Also wenn der quasi sich vermehrt. Dann gibt es viele andere Krankheiten, die einfach wirklich auch weg sollten. Also es gibt Feuerbrand und so weiter. Also wenn man wirklich sein eigenes Holzhäcksel macht, weil man einen guten Häcksler hat, dann bitte immer mit gesundem Holz, eben durch Heckenrückschnitt, durch Baumrückschnitt, aber eben nicht Sanierungsschnitte, wo man wirklich totes Holz oder altes Holz rausholt und das denkt, noch irgendwie Gewinn bringt, einzusetzen. Das dann wirklich auch entsorgen. Das ist wichtig.
Wovon man jetzt ganz viel hört, ist Chinaschilfmulch.
Ja, Chinaschilf wird ja getestet, nachwachsender Rohstoff, bietet eine sehr große Menge an organischer Masse auf wenigen Quadratmetern. Das ist noch in der Testung, inwieweit das sich als Mulchschicht eignet. Das ist als Baustoff auch sehr bekannt geworden. Ist auf jeden Fall sehr spannend und wenn es hier wächst, bin ich der Meinung, dass es auch ein gutes Material sein kann. Man muss natürlich gucken, wie weit es ist zerhäckselt. Ganz fein zerhäckselt, das bringt es wieder weniger, als wenn es einfach so ein bisschen sowohl grobe als auch feine Anteile hat. Das kann man bestimmt gut benutzen. Man kennt ja auch Schilf oder Gras, also diese großen Halme von hoch aufgewachsenen Gräsern, die man verhäckselt. Und da ist Chinaschilf ja eigentlich auch nur ein Verwandter von.
Aber sowas habt ihr auch noch nicht, das ist alles noch nicht so richtig im Handel.
Nee, das ist noch nicht im Handel, leider. Dafür gibt es auch keine Flächen. Die Bauern, die diese Miscanthusfelder bewirtschaften, die wollen natürlich auch Abnahmequellen haben. Aber ich glaube, da wird auch ganz viel von der Landwirtschaftskammer geforscht. Also wir waren letztes Jahr auf dem Versuchsgut und da muss natürlich dann auch eine Miscanthus-verarbeitende Industrie quasi die Baustoffe oder irgendwas gleichzeitig herstellt, dann auch geschaffen werden. Und dann müssen sich die Landwirte darauf verlassen können, dass sie ihre Flächen dann auch absetzen können. Und das ist, glaube ich, noch in der Mache. Aber das ist, glaube ich, schon eine Ackerfrucht der Zukunft.
Könnte das auch ein Mulchmaterial der Zukunft für Hobbygärtner und Gärtnerinnen sein?
Ja, glaube ich schon, auf jeden Fall. Also vielleicht nachhaltiger als tatsächlich dann auf Bäume zu setzen, ja.
Wenn wir jetzt mal auf diese organischen Mulchmaterialien gucken, dann haben wir ja jetzt schon besprochen, wie wirkt das auf die Pflanzen, wie wirkt das denn auf die Tiere, die da drin leben könnten?
Also es leben umso mehr Organismen und Tiere drin oder eben ja, holzzersetzende Tiere, die leben im Mulch. Je luftiger und je mehr Wasser auch reinkommt, also wenn es verschlemmt und die Oberfläche sich abdeckt oder verfault, dann bringt das nichts. Es sollte eine lockere Schicht sein, vielleicht auch ein gut durchmischter. Manche schwören auch darauf, dass sie ihren eigenen Kompost untermischen, unter grobes Häckseln oder das grobe Häckseln dann mit Grasschnitt mischen. Bloß nicht das eine alleine, also kein Gras alleine. Ja, und wir stellen immer wieder fest, wenn wir Mulchhaufen irgendwo aufschichten, sei es, weil wir jetzt gerade leider vom Sturm zwei gefällte Weiden oder sonst was häckseln mussten, dass sie dann 2-3 Jahre bei uns liegen und dann kriegen wir es tatsächlich, dass da Pilze sich natürlich ansiedeln, also holzzersetzende positive Pilze, aber dass wir auch jetzt immer häufiger auf die Larven des Nashornkäfers treffen und der Nashornkäfer ist halt so ein 2-3 Zentimeter großer Käfer mit einem kleinen Horn.
Oh, da hast du einen mitgebracht.
Ja, da haben wir mal einen Toten gefunden, den haben wir aufbewahrt, weil wir den so spannend fanden.
Ist hier mit Tesafilm festgeklebt,
damit der nicht wegfliegt, genau.
Ach, der ist ja riesig.
Ja, der ist sehr groß. Also das Männchen hat das deutlich höhere, größere Horn. Sieht einfach sehr imposant auch aus. So ein kastanienbraune Flügeldecken und schwarzes Kopfschild. Wenn wir Blätterhaufen aufschichten und die lange Zeit kompostieren, dann würde er sich daran ansiedeln. Oder eben auch in dem Holzhäckselmulch, wenn das längere Zeit liegt. Also die Larve braucht mehrere Jahre, um sich zu entwickeln. Die Larve ist dann so ein Engerling.
Ah, du hast da ein Töpfchen dabei.
Also so ein ganz großer Engerling. Ich weiß nicht, die wenigsten kennen Engerling.
Wie eine dicke, weiß-gelblich zusammengerollte Raupe.
Ja, eine Larve, die aber ein deutliches Kopfschild hat. Die hat diesen braunen Kopfschild und hat auch deutliche 3 kleine Füßchenpaare an beiden Seiten. Bewegt sich bei Wärme auch ein bisschen, hat so ein bisschen aufgedunsenen Hinterleib, wo quasi die Erde drin steckt und gerade von Pilzen, Viren, Bakterien, was auch immer sie in ihrem Körper hat und womit oder den Holzhäcksel umsetzt zur Erde. Die kann sehr groß werden. Also gerade beim Nashornkäfer weiß man, dass die wirklich so ein dicker Daumen teilweise groß ist. Das ist jetzt noch ein relativ kleiner Engerling, den wir haben und die braucht dann noch mehrere Jahre, um zu wachsen. Und dann verpuppt sie sich tatsächlich in einem großen Kokon, also der ist dann fast ja, so zwischen Taubenei und Hühnerei groß. Sowas finden wir halt auch immer wieder im Häcksel, wenn wir dann diese Häckselhaufen im Park verteilen. Das ist schon sehr spannend, was dann wirklich auch so in so einem Holzhäcksel ein Leben ist.
Also wenn die mehrere Jahre braucht, dann ist es ja auch ganz wichtig, dass wenn ich die mal beim Buddeln oder bei irgendwas finde, dass ich die auch wirklich vorsichtig behandle und nicht denke, das ist jetzt ein Schädling, die macht alles kaputt.
Genau, also das ist jetzt anders als der Engerling vom Dickmaulrüssler. Da gibt es ja einen Käfer, der gefürchtet ist bei Rhododendron und hartlaubigen Pflanzen. Die ist viel, viel kleiner, sieht auch halt wie ein Engerling auch, genauso helles cremeweiß Farben mit Kopfschild und allem, aber die ist längst nicht so groß wie die vom Nashornkäfer. Und der Nashornkäfer selber lebt wirklich nur vom Holz. Also das ist kein Schädling, der irgendwo nachher an den Pflanzen knabbert. Von dem her ist der einfach auch sehr schön, wenn man den im Garten hat.
Man sieht ja gar keine Augen oder so, ne, wo der die hätte haben können. Oder vorne neben dem Nashorn?
Tja, vor dem Horn? Das ist eine gute Frage. Käfer, wo hast du deine Augen?
Oh ja, gut.
Vorne, die kleinen neben dem Horn.
Ah, genau, winzig.
Ganz klein. Und dann hat er ja fast wie so ein Maikäfer, so aufgefächerte Füßchen, ne?
Ja.
Glaube ich, damit er sich besser festhalten kann. Und Haare unterhalb der...
Goldene Härchen hat er.
Genau. Sehr schön. Also auf jeden Fall treffen wir das immer häufiger und es liegt natürlich auch daran, wenn da Wärme ist in diesem Mulchhaufen, dann können sich die Tiere da auch besser entwickeln drin.
Da sehe ich eine Schnecke. Ein Schneckenhaus.
Ich habe leider meinen Muschelkalk zu Hause gelassen und von dem her musste ich jetzt gerade in der Floristik noch schnell irgendwelche Muscheln bringen und dann ist mir auf dem Weg auch noch ein Schneckenhaus begegnet. Also man kann natürlich auch mit Schneckenhäusern, kaputten Muschelschalen kann man auch mulchen. Das strahlt ja auch die Helligkeit ab, also man kennt das mehr so aus den Gärten im Norden Deutschlands. Da ist es ja auch ein Rohstoff, der vor der Tür liegt, dieser Muschelkalk. Das fördert halt auch, dass die Oberfläche abgedeckt ist, sodass keine Pflanze durchkommt. Und gleichzeitig hält sich unter dem Muschelschalen ein bisschen Feuchtigkeit. Das ist vielleicht nicht so viel wie in anderem organischem Material, aber es ist auf jeden Fall auch eine schöne Gleichmäßigkeit und die dann eben auf der Fläche ausgebracht auch ganz nett aussehen kann. Wenn man hier mitten Deutschlands wohnt, ist es halt die Frage, wo kommt das Muschelkalk her? Ist es tatsächlich nachhaltig gewonnen oder irgendwo aus Übersee transportiert?
Oder gesammelt am Ostseestrand,
ja,
selber.
Genau.
Dann geht's.
Da muss man vielleicht noch einmal, zweimal waschen, vielleicht mit neutralem Wasser, falls da noch Salzreste dran sind. Das ist ja auch nicht gut, wenn das Salz dann eingespült wird. Aber grundsätzlich soll man sich halt vorstellen, dieses Jahr war ja ein Schneckenjahr. Aber all diese Schneckenhäuser, die dann entstehen, die sind natürlich auch für den Boden gut. Also das ist immer wieder Kalk, was dem Boden zurückgegeben wird, was die Schnecke ja vielleicht am Hausputz oder sonst wo abgeknabbert hat. Und wenn man viele Schnecken hat, kann man die auch zerdeppern und kann man die tatsächlich auch so ein bisschen mulchartig ausbringen. Also es klappt ganz wunderbar bei mir. Ich habe ein Trockenbeet auf einer Mülltonne und da mache ich auch gerne schon mal so ein Muschelkalk-Schichtchen oben drauf. Erstens sieht es nett aus und zweitens habe ich einfach auch sehr viele Schnecken im Moment, die mich sehr ärgern und ich muss dem Ganzen noch ein bisschen was Gutes abgewinnen.
Da ist ja keine Schnecke mehr drin. Das ist ja ein leeres Häuschen und vielleicht ist es ja auch ein Mahnmal für alle die Schnecken, die kommen und wissen, da ist jetzt so ein kleiner Friedhof.
Ja, aber ich denke immer, so, wenn da zwischendurch mal eine heil bleibt, ist es auch nicht verkehrt, weil es gibt ja auch Tiere, die diese Schneckenhäuser als Unterschlupf benutzen, wie die Mauerbienen oder andere Tiere. Also zerdeppert und nicht zerdeppert, einfach dahin gestreut oder so, gehört auch zur Natur dazu und ist trotzdem noch zierend.
So, und was ja viele gar nicht wissen, ist, dass man auch mit mineralischen Materialien mulchen kann, mit Kies zum Beispiel. Und das hat dann gar nichts zu tun mit dem Schottergarten.
Ja, das kann man. Das macht man eben einfach nur so, dass dazwischen immer noch das Wasser eindringen kann. Allerdings, es wirkt dann natürlich erhitzend, stark erhitzend, weil Stein behält die Wärme lange, also es speichert die Wärme, was in unseren Großstädten oder so dann schon so ein bisschen die Wirkung eines Schottergartens hat und was einem dann schnell auch deutlich wird, wenn die Temperaturen nur 1-2 Grad an der Bodenoberfläche wärmer sind, dann hat man eben gleich eine Überhitzung im Sommer, wenn es sehr heiß ist. Kann man grundsätzlich machen. Also man verspricht sich davon ja eine Unkrautfreiheit und das funktioniert irgendwann nicht mehr, weil Kies hat ja schon offene Poren oder offene Steinzwischenräume, in die natürlich dann auch organisches Material angeweht wird und irgendwann wächst dann auch wieder Unkraut. Und dann muss man tatsächlich auf diesen Kies- oder Mulchkiesflächen dann trotzdem unkrauten. Gut, ist bei anderen Häcksel auch, ist richtig. Kommt aber zum Teil schwieriger raus, weil es unter den Steinen dann die Wurzeln verankert sind. Man kann damit ganz wunderbare Zenngärten oder sowas entwickeln, indem man da bunte verschiedene Kiese aneinander reiht oder einfach nur Grauwacke. Aber im Endeffekt beruhigt das Auge nicht so gut wie irgendwas Grünes. Achso, hier, das möchte ich noch. Wer einen Schäfer in der Nähe hat, die Schäfer scheren ihre Schafe und sind sehr froh darum, die werden ihre Wolle ja leider nicht los. Und denen kann man manchmal mit kleinen Gartenüberschüssen in der Ernte oder sonst wie, kann man ihre alte Schafswolle abtauschen. Und die ist auch sehr schön, die kann man wunderbar auch um frische Setzlinge drumherum machen. Sollte man aber wirklich auch ein bisschen beschweren, sonst können die auch schon mal vom Wind durch die Gegend getrieben werden. Der haftet dann oft auch noch Kot an, weil es ja oft auch in der Aftergegend geschoren wird. Das ist gleichzeitig dann auch Dünger. Pflanzen, die einen niedrigen pH-Wert wollen, die vertragen es nicht ganz so gut, weil es schon ein bisschen pH-Wert hebend ist. Ja, wir haben es zum Beispiel an den Zucchinis rangemacht oder an den Kürbissen. Es ist leider nicht so blickdicht und deshalb wächst da irgendwann auch Unkraut durch. Und wenn man das Unkraut zupft, kann es schon mal hochkommen. Deshalb wirklich mit Erde bedecken, sodass es einwächst. Und dann ist es auch ein ganz feines organisches Material, was erstens Wärme bringt und zweitens Wasser unheimlich gut hält und dann ganz langsam sich zersetzt und dann wieder zu organischer Masse wird. Wie gesagt, die Schäfereien, wenn man das Glück hat, man hat welche in der Nähe, die sind ganz froh darum, wenn sie ihren wertvollen Stoff wirklich noch wegbekommen.
Und muss das hier so ein Vlies sein oder kann ich einfach auch so ein bisschen Wolle nehmen und dann da reinbuddeln?
Also das Vlies ist die teure Variante, die kann man natürlich auch kaufen als Mulchvlies. Man kann tatsächlich vom Schäfer die frische Schur sich abholen. Die habe ich jetzt tatsächlich vor dem Herbst komplett aber eingearbeitet, weil ich nicht wollte, dass sich da Mäuse drin wohlfühlen bei mir im Sack. Es gibt es auch als Pellets. Also man kann es auch düngend einsetzen. Ich habe mal eine größere Menge von diesem hochwertigen, schönen Filzwolle bekommen, weil im Kindergarten leider die Motten reingegangen sind. Das klappt super, wenn man da Tomaten, wenn man das mit einarbeitet in den Topf oder ins Beet. Die mögen das alle sehr gern, die Pflanzen, weil es eben das Wasser auch gut hält.
Wie tief muss es denn dann?
Einfach 5 bis 10 cm einarbeiten. Leider gibt es aber auch ganz viele Nachfolgeprodukte, die ja, von der Plastikindustrie, nenne ich es jetzt mal böse. Es gibt solche Mulchscheiben, die gerne auch auf Töpfe gelegt werden. Die sind aber oft nicht natürlichen Ursprungs und zersetzen sich schlecht und sind im Endeffekt im Restmüll auch zu entsorgen, wenn man sie nicht mehr braucht. Und da setzen sich auch sehr gerne Moose drauf. Die sind so dicht gewebt, dass sie teilweise auch gar nicht erkennen lassen, ob das Wasser wirklich durchkommt. Also da ein bisschen Vorsicht. Also immer ist besser das eigene Material.
Was mache ich denn mit dem Mulch im Winter? Muss ich da irgendwie mal gucken, ob alles okay ist, ob nichts schimmelt, ob ich nachmulchen muss oder so?
Naja, Schimmel ist ja auch ein natürlicher Prozess. Wenn das Ausgangsmaterial nicht zu nass war und zu verdichtet, dann funktioniert es ja eigentlich auch, dass durch Auflockerung, sei es durch Wind, Regen, Vögel, das Ganze immer wieder ein bisschen an der Oberfläche aufgelockert wird. Und dann wird es abnehmen. Also man kann nach dem Winter dann auch wieder nachlegen meistens. 2-3 Mal im Jahr eh. Aber viel kontrollieren muss man nicht, wo man drauf aufpassen muss. Also es hat jetzt weniger mit Mulch zu tun, als eher mit der guten Versteckmöglichkeit von allen Mulchmaterialien. Ob man Pappe oder Häcksel nimmt, ist, da fühlen sich natürlich auch größere Tiere drunter wohl, die es vielleicht mit unseren Wurzeln nicht so gut meinen. Also man muss auf Mäuse, Wühlmäuse und Rüttelmäuse achten. Feldmäuse erkennt man eben deutlich an den Löchern. Die verstecken sich schon mal gerne da und die sind natürlich überhaupt nicht gewünscht. Also
ja, was mache ich, wenn die Löcher buddeln?
Also ich würde als erstes mal gucken, ist es ein altes Loch, ist es ein neues Loch. Ich würde das Loch verschließen, würde direkt wieder gucken, ist es schon wieder aufgebuddelt, aha, da lebt noch jemand. Und dann würde ich es wegfangen. Wirklich versuchen, gerade wenn es ist ja oft die Mulchscheibe umgehölze oder irgendwas rum, wenn da die Maus ist, dann hat die ja nicht nur den Schaden vielleicht an den Wurzeln, die es verursacht, sondern auch dadurch, dass der Baum in der Luft steht und gar nicht mehr ans Wasser rankommt. Also von dem her muss die Maus da weg. Wenn ich jetzt nicht den Baum schon sowieso in so ein Kaninchengitter gepflanzt habe, wo die Maus nicht reinkommt von außen oder so, dann muss ich was tun, um die Wurzel einfach zu schützen. Und auflockern, natürlich die natürlichen Gegenspieler fördern im Garten. Ne? Das sind Eulen, ja vielleicht auch eine Katze oder alles, was den Mäusen eben an den Kragen will. Marder durch Totholzhaufen, Igel, sowas fördern. Aber wirklich im Endeffekt muss ich, wenn ich schon akuten Mäusebefall habe, muss ich was dagegen machen und das muss ich am besten durch Fallen machen. Die dann aber auch so sicher sind, dass sie nicht einen Maulwurf erwischen. Also dann muss ich sicher sein, es ist eine Wühlmaus und nicht der Maulwurf. Denn der steht unter Naturschutz und ist ja auch nützlich für den Garten. Die muss ich auch regelmäßig kontrollieren und entsorgen, weil wenn die länger da drin sind, die toten Tiere, dann kommen auch keine Tiere nach. Und meistens besteht so ein Loch nicht nur aus einem Exemplar, sondern meistens dann eine ganze Familie dahinter und muss direkt weitergefangen werden, damit wirklich das Ganze dann auch versucht wird zu beheben. Es sind nicht nur die Mäuse, es sind tatsächlich auch manchmal Schnecken, die sich unter Mulchmaterial wohlfühlen, weil es da eben feucht bleibt. Vielleicht auch gucken, dass man vielleicht ab und zu mal im Auge behält kann von diesen Mulchflächen in das Gehölz. Also dieses Jahr war es ja so heftig mit den Schnecken, dass die selbst in die Bäume hochgeklettert sind. Da vielleicht dann wirklich auch solche Fangbretter oder irgendwas hinlegen, wo die sich drunter verkriechen und wo man sie dann schnell wegbekommt. Es gibt wenig Mulch, wo die Schnecken sich nicht wohlfühlen. Das muss dann sehr scharfkantiger Mulch sein oder sehr stark abtrocknender Mulch oder Asche oder sowas. Aber grundsätzlich Schnecken sind natürlich auch ein Bestandteil von Erden oder von Substraten oder eben auch von Mulch.
Im Frühling muss ich dann irgendwie was machen? Muss ich Mulch wieder wegnehmen?
Also man kann, wenn man eine sehr dicke Mulchschicht immer noch auf den Pflanzen hat oder auf dem Beeten hat, dann kann man natürlich den Mulch beiseite nehmen. Gerade wenn ich was aussehen will, dann ist es schon gut, wenn die Keimlinge nicht im Mulch zu liegen kommen, sondern tatsächlich in Erde, weil Erde einfach viel mehr Nährstoffe hat und einfach von der Bodenstruktur noch besser ist als Mulch. Also dann den Mulch beiseite oder den Mulch einarbeiten, wenn er denn selber nicht sich umgesetzt hat komplett, wegnehmen. Mulch ist ja auch dunkel und allein schon dadurch, dass es dunkel ist, erwärmt es sich schneller im Frühjahr. Und das macht den Boden alleine ja schon warm. Nicht nur, dass es einfach eine isolierende Wirkung hat. Also die Wärme kommt auch über die Farbe und dann ist natürlich der angekompostierte Holzhäcksel besser als der helle Holzhäcksel. Eigentlich kann der unter Gesträuchern oder unter Bäumen auch ganzjährig liegen bleiben. Wenn man Knollen unter Bäumen und Sträuchern verbuddelt, dann ist es ja tatsächlich so, dass Narzissentulpen alle sich selber da durch den Mulch durchkämpfen. Da muss man aufpassen, wenn man Mulch wieder nachlegt, dass man dann nicht quasi diese frisch gesprießten Pflanzen zu tief unter die Erde kommen lässt, sodass sie dann irgendwann nur noch Blätter bringen und irgendwie gar nicht mehr die Kraft haben, so richtig zu blühen.
Ein Fazit? Welches ist dein wichtigster Tipp?
Ja, Mulch nicht zu hoch. Wenn man Grasmulch benutzt, dann das Gras wirklich anwelken lassen. Aufpassen, dass es noch keine Samen hat. Wenn es Samen beinhaltet, sät man das Gras ja quasi aus in die Mulchschicht. Das Anwelken verhindert dann, dass quasi sich Schimmel sehr schnell bildet und das Material zu verdichtet und zu luftdicht wird. Wenn man Holzhäcksel hat, dann ruhig mal ankompostieren ein Jahr. Dann hat man nicht nur unter anderem diese netten Nashornkäfer, sondern dann können sich auch andere Tiere vielleicht noch mal im Häckselhaufen verstecken. Und es ist für den Boden bekömmlicher, wenn es schon ankompostiert ist.
Einfach mal ausprobieren, so schwer ist es nicht, oder?
Nee, eigentlich überhaupt nicht.
Dann sage ich jetzt Dankeschön, Dagmar Hauke, für diese Blitzeinweisung ins Mulchen.
Sehr gerne.
Und ich sage wie immer Danke fürs Unterstützen, fürs Abonnieren, fürs Weitersagen und vor allem wie immer fürs Hören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
Tschüss.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Buntspecht. Gartenradio Ausblick.
Beim nächsten Mal geht es um Marie-Louise Gothein. Gelebt hat sie von 1863 bis 1931. Sie war eine Frau, die ihrer Zeit in vielerlei Sicht voraus war. Sie hat das erste Standardwerk zur Geschichte der Gartenkunst geschrieben, und zwar der Gartenkunst von den alten Ägyptern bis zu den Gärten der Neuzeit. Sie hat wissenschaftlich gearbeitet, obwohl Mädchen damals noch nicht mal Abitur machen durften, geschweige denn studieren. Aber am Ende ihres Lebens hat ihr die Universität Heidelberg die Ehrendoktorwürde verliehen. Auch privat war sie ziemlich modern unterwegs. Die Heirat mit dem Professor Eberhard Gothein und die Geburt ihrer vier Söhne hielten sie nicht davon ab, wochenlang auf Forschungsreisen zu Gärten in England, Frankreich oder Italien zu unternehmen. Ihr Mann hat sie sogar dabei unterstützt. Er hat ihr nicht nur wissenschaftliches Arbeiten vermittelt, sondern ihr durch stundenlanges Studieren der Kursbücher die besten Zugverbindungen rausgesucht. Und die Gartenkunsthistorikerin Karin Seber war von dieser außergewöhnlichen Frau so begeistert, dass sie über Marie-Louise Gothein gleich zwei Bücher geschrieben hat, eine Doktorarbeit und einen Roman. Und darin erfährt man unter anderem, wie mühsam es damals war, im Jahr 1904 in Italien überhaupt in diese Dutzenden von Gärten und Parks hineinzukommen.
Das war natürlich nicht so wie heute, wo das eben in staatlicher Hand ist. Man löst eine Eintrittskarte, geht dann rein und es ist auch schön gepflegt und bebildert und vermittelt und so. So war das alles gar nicht. Also sie hat sich dann eben auch sehr viel mit den Expats, würden wir sie heute nennen, verbunden, die dann auch wiederum Kontakte hatten zu den italienischen Adeligen oder Bischöfen, Kardinälen oder so, die eben Besitzer der Villen waren. Und dann hat sie eben um einen Permess ersuchen müssen, also im Prinzip wie so ein Schreiben, so ein Empfehlungsschreiben, dass man dann eben in diesen Privatbesitz reinkommen kann. Und sie ist aber auch wirklich in die Gärten gegangen mit alten Plänen und hat sich das wirklich vor Augen geführt. Also wo war die Mauer, wo waren die Laubengänge oder so. Also da hat sie auch wirklich nach Resten gesucht, nach Mauerresten, nach Spuren der alten Pracht. Und da hat sie Pionierarbeit geleistet, dass sie das so zusammengestellt hat.